Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Die Woche in Rom.
Europäische Finanzexperten sehen den Vatikan auf einem guten Weg im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung. Das Vatikanblatt Osservatore Romano gibt eine neue Frauenbeilage heraus. Und Papst Benedikt besucht Frascati und ruft Laien zu kirchlichem Engagement auf. Herzlich willkommen zur Woche in Rom, heißt sie Gudrun Seiler. Zum Beginn der Sendung hier zunächst die wichtigsten Nachrichten des Tages.
Mit Anne Preckel. Der ranghöchste Christ in der Regierung des syrischen Machthabers Bashar al-Assad ist am Mittwoch bei einem Sprengstoffattentat umgekommen. Neben Daoud Ratcha, der Syriens Verteidigungsminister war, wurde bei dem Angriff auch der Schwager von Präsident Assad, Asef Shaukat, getötet. Über Anzahl der Opfer und die Drahtzieher des Anschlags wurde nichts bekannt. Im Kampf gegen AIDS braucht es einen ganzheitlichen Ansatz. Daran erinnern Kirchenvertreter im Vorfeld der großen AIDS-Konferenz der Vereinten Nationen am kommenden Wochenende in Washington. Allen ist klar geworden, dass man AIDS nicht nur mit der Verteilung von Kondomen besiegen kann. Es braucht auch einen sozialen, wirtschaftlichen und spirituellen Ansatz. Das betonte der Caritas-Fachmann und katholische Priester Robert Vitillo im Interview mit Radio Vatikan. Ein Besuch bei dem auch als Schwalbenfestung bekannten Mahnmal für den Völkermord an den Armeniern war ein Programmpunkt der Armenienreise des Präfekten der Vatikanischen Ostkirchenkongregation, Kardinal Leonardo Sandri. Der Vatikanvertreter besuchte neben Armenien in den vergangenen Tagen auch Georgien. Er kehrte an diesem Mittwoch nach Rom zurück.
Der Vatikan hat die Prüfung von Manivel bestanden. Man ist auf einem guten Weg im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung. In 9 von 16 Kernpunkten erfüllt der Vatikan bzw. der Heilige Stuhl internationale Anforderungen. Mehr von Mario Galgano.
Das Gutachten des Expertenkomitees des Europarats über die Transparenz der Geldgeschäfte im Vatikan ist in erster Linie eine moralische Verpflichtung. Das sagte an diesem Mittwoch Kurienbischof Ettore Balestrero bei einer Pressekonferenz im Vatikan. In 9 von 16 Kernpunkten erfüllt der Kirchenstaat internationale Anforderungen. Der vatikanische Vizeaußenminister hat vor Journalisten das rund 240 Seiten lange Gutachten erläutert. Der Heilige Stuhl habe die primäre Aufgabe, im Dienst der Universalkirche zu stehen und eine Orientierung für katholische Einrichtungen zu sein, so Balestrero. Deshalb sei die moralische Komponente bei wirtschaftlichen Angelegenheiten besonders wichtig.
Die vergangenen 19 Monate waren sehr intensiv, aber auch sehr lehrreich. Bevor wir diesen Weg eingeschlagen haben, gab es ja bereits Regelungen. Der Vatikan war schon immer gegen Geldwäsche und gegen die Finanzierung des Terrorismus. Es gab im Übrigen auch viele Richtlinien gegen kriminelle Vorgehensweisen. Ende 2010 wurden dann neue Gesetze verabschiedet, die in diesem Zusammenhang wichtig sind.
Das Manivel-Gutachten habe aber auch noch weitere Verbesserungsvorschläge gemacht, die der Vatikan derzeit überprüfen werde, so Balestrero.
Das Gutachten besagt unter anderem, dass ein Interessenskonflikt entstehen könnte, wenn derselbe Mitarbeiter des Finanzinstituts gleichzeitig auch im Aufsichtsrat sitzt, also sowohl in einer zur kontrollierenden Einrichtung als auch in ihrem Kontrollorgan tätig ist. Namentlich geht es um die Autorität für Finanzinformationen. Wir sind dankbar für diese Kritik und werden das weiter verfolgen.
Der Heilige Stuhl habe nach der Untersuchung von Manivel am 25. Januar 2012 mehrere Schritte eingeleitet, so Balestrero weiter. Es gäbe aber noch 7 Bereiche, die der Heilige Stuhl verbessern wolle.
Wir haben bereits eine interne Liste verfasst, in der Namen von Terroristen stehen, so wie es der UNO-Sicherheitsrat vorsieht. Durch die Ratifizierung von Protokollen wurde die Vatikanische Autorität für Finanzinformationen in das internationale Netzwerk aufgenommen. Derzeit werden auch weitere Übereinkünfte überprüft, die sich gegen die Bekämpfung von Kriminalität richten.
Der Moneyval-Expertenbericht stellt dem Vatikan in Sachen Finanzgebaren also ein alles in allem gutes Zeugnis aus. Das sehen auch unabhängige Beobachter so. Der in Aachen lehrende Politologe und Volkswirt Ralf Rotte, der sich auf wissenschaftlicher Ebene mit den Geldgeschäften im Papststaat beschäftigte, sagte uns im Interview, Vatikanstaat und Heiliger Stuhl bräuchten auch den internationalen Vergleich nicht zu scheuen.
Also ich würde sagen, es ist für den Rahmen, in dem sich das Ganze befindet, eine ganz gute Bewertung. Das sagen auch die Experten von Moneyval selber, dass das dafür, dass es eigentlich nur 2-3 Jahre Zeit waren, seitdem tatsächlich Reformmaßnahmen ergriffen wurden, ist es schon relativ weit fortgeschritten. Und ich denke, da ist der Heilige Stuhl, der Vatikanstaat, auf einem relativ guten Weg, wenn es so weitergeht.
Es gibt aber trotzdem noch allerlei Nachholbedarf. Was muss der Vatikan noch machen? Was hat er bis jetzt noch versäumt, um wirklich transparent zu werden?
Also ich glaube, das sind letztlich 3 Hauptpunkte. Das eine sind relativ unklare Kompetenzen. Also die Finanzaufsichtsbehörde, die AFI, die sollte ja eigentlich mehr oder weniger alle Institutionen des Heiligen Stuhls und des Vatikanstaates untersuchen, die Möglichkeit haben, Informationen über deren Finanzgebaren, über deren Finanzpraktiken zu gewinnen. Und da sehen die Experten Nachholbedarf, weil es ihnen ein bisschen unbestimmt vorkommt, wie das Ganze geregelt ist. Das heißt, es gibt auf der einen Seite keine völlig klare Abgrenzung der Kompetenzen. Was darf AFI überhaupt? Welche Möglichkeiten in den verschiedenen Institutionen tatsächlich Informationen zu sammeln gibt es? Dann gibt es das Problem des revidierten Geldwäschegesetzes. Es gab ja ursprünglich dieses Gesetz, ich glaube 125 des Vatikanstaats von 2010, in dem tatsächlich diese unabhängige Behörde geschaffen wurde. Dieses Gesetz wurde ja Anfang dieses Jahres durch das Dekret 159 ersetzt. Und in diesem Dekret ist, das sehen die Experten auch offensichtlich etwas kritisch, festgehalten, dass jetzt dem Staatssekretariat die Oberaufsicht mehr oder weniger zukommt, mit der Begründung, dass es hier darum geht, irgendwelche internationalen Verpflichtungen umzusetzen.
Der zweite große Punkt wäre dann, sagen Sie, die technisch-organisatorische Basis.
Zum Beispiel beim IOR, da haben die Experten festgestellt, dass die Computerausstattung, die IT ausbaufähig ist, dass es Lücken im Risikomanagement gibt, weil es, wie zum Beispiel bei anderen Banken üblich, automatische Warnungen gibt, wenn irgendwelche Transaktionen in geografisch zweifelhafte Gegenden getätigt werden. Also wenn Sie sich vorstellen, wenn es um Geldwäsche geht, dann klingelt normalerweise bei jeder Bank, bei jeder größeren Transaktion auf die Cayman-Inseln die Alarmglocken, da müsste man dann genauer hingucken. Oder bei der Terrorismusfinanzierung, wenn es nach Pakistan geht, zum Beispiel ein Transfer, dann gucken die da genauer hin. Das kann das IOR offensichtlich noch nicht. Und der dritte Hauptpunkt, den die Experten bemängeln, ist eigentlich die mangelnde Erfahrung, die mangelnde Ausbildung in der Geldwäschebekämpfung. Gerade was das Personal der Finanzaufsichtsbehörde, der AFI angeht und was aber auch zum Beispiel das Gendarmeriekorps angeht, der Geldwäschedelikte verfolgen soll.
Wie steht denn der Vatikan, der Heilige Stuhl, nun jetzt da mit dieser Bewertung im Vergleich zu anderen Ländern?
Die Experten betonen das ja auch in ihrem Bericht, dass es normalerweise 10 bis 15 Jahre dauert, bis ein solches Transparenzsystem, ein Kontrollsystem für das Finanzwesen etabliert ist. Und da hat der Vatikan dafür, dass es eigentlich nur 2-3 Jahre Zeit waren, ganz gute Fortschritte gemacht. Das kann man durchaus vorzeigen. Ich habe mir ein paar Berichte der dritten, teilweise der vierten Evaluation, also nach Jahren, fast Jahrzehnten, von anderen kleineren Staaten angeguckt, San Marino oder Monaco und sowas. Und auch die haben noch teilweise ziemliche, erhebliche Mängel. Da kann sich der Vatikan durchaus ansehen lassen, da braucht er sich international überhaupt nicht verstecken.
Können Sie mir 1-2 Beispiele nennen, wo Moneyval den Vatikan, den Heiligen Stuhl, ausdrücklich lobt für bestimmte konkrete Dinge, die erfüllt und sogar überfüllt hat, jetzt abgesehen davon, dass es schnell gegangen ist?
Ganz konkret wird gelobt die strafrechtliche Seite, dass durch die verschiedenen Gesetze sehr detailliert aufgeführt wird, nicht nur was für Straftatbestände es gibt, sondern auch wer unter diese Straftatbestände fällt. Dann auch die Übernahme von internationalen Vereinbarungen, etwa verschiedene UN-Konventionen, das wird hervorgehoben. Das heißt, alles, was letztlich den rechtlichen, den formalrechtlichen Rahmen angeht, ist man sehr zufrieden mit dem Heiligen Stuhl. Wo es krankt ist, sind dann tatsächlich immer die organisatorische Umsetzung, beziehungsweise teilweise abgeleitet daraus auch die technische Umsetzung. Aber das sind dann möglicherweise auch Fragen, die im Zeitverlauf relativ schnell gelöst werden können, wenn der Wille da ist.
Erklärtes Ziel von Vatikan und Heiligem Stuhl ist es ja, auf diese berühmte weiße Liste der OECD zu kommen für Länder mit besonders transparenten und vertrauenswürdigen Finanz- und Bankregeln. Erklären Sie mir mal, wie da eigentlich der Weg ist. Also das eine, Moneyval und die OECD-weiße Liste hat ja so prima nichts miteinander zu tun, oder?
Rein formal erstmal nicht. Moneyval ist ein Expertengremium des Europarates. Die wenden aber Kriterien der sogenannten Financial Action Task Force an. Das ist eine internationale Organisation, die von der G7, ich glaube 1989, ins Leben gerufen wurde. Diese FATF arbeitet im Internationalen Währungsfonds, mit der Weltbank, mit verschiedenen Regionalorganisationen zusammen, darunter auch der OECD. Und diese berühmte weiße Liste der OECD, wenn es in dem Kontext nicht so gut passt, okay, der heilige Gral, hinter dem letztlich alle Staaten hinterherlaufen, das ist letztlich eine traditionelle Liste, auf der steht, welche Staaten tatsächlich transparent sind, vor allen Dingen im Hinblick auf Steuerhinterziehung bzw. Vermeidung, Steueroasen zu werden. Und diese OECD-Liste orientiert sich natürlich sehr stark etwa an der Erfüllung von Vorgaben der FATF oder eben dann auch von Moneyval. Das heißt, wenn tatsächlich Moneyval zufriedengestellt wird innerhalb relativ überschaubarer Zeit, dann ist der Weg eigentlich auf diese weiße Liste der OECD geebnet.
Wie geht es jetzt weiter mit Moneyval? Es gibt ja eine nächste Evaluierungsrunde. Wann kann die sein?
Die ist üblicherweise ein paar Jahre später, 2, 3 Jahre. Nächste Evaluation wird dann eben gucken, ob jetzt tatsächlich vor allen Dingen diese organisatorischen und technischen Aspekte gelöst worden sind. Wenn der Vatikan so weitermacht, glaube ich, ist er auf einem guten Weg, dass er vielleicht in den nächsten, übernächsten Bericht mehr oder weniger mit weißer Weste dasteht.
Im Gespräch mit uns der in Aachen lehrende Politologe und Volkswirt Ralf Rotte. Der Vatikan gibt neuerdings eine Frauenzeitschrift heraus. Genauer gesagt handelt es sich um eine Beilage der italienischen Ausgabe der Vatikanzeitung L'Osservatore Romano mit dem Titel Donna Chiesa Mondo, also Frau Kirche Welt. Verantwortlich dafür zeichnet Lucetta Scarafia, Jahrgang 1948, Journalistin und Dozentin für Zeitgeschichte an einer staatlichen römischen Universität. Christine Seuss.
Den Frauen der Kirche eine Stimme geben, das ist erklärtes Ziel der neuen Medieninitiative. Denn innerhalb wie außerhalb wird die weibliche Seite der Kirche immer noch viel zu oft übersehen, sagt Lucetta Scarafia.
La Chiesa per due terzi composta da religiose.
Beim geweihten Leben zum Beispiel setzt sich die Kirche zu 2/3 aus Ordensfrauen zusammen. Und dann gibt's zahllose weibliche Laien, die mit der Kirche in vielfältiger Form zusammenarbeiten. Alle diese Frauen sind oft unbekannt, nicht nur jenen, die außerhalb der Kirche leben und sich die Kirche als männliche Welt, als Welt von Priestern denken, sondern oft sind sie nicht einmal in der Kirche selbst bekannt. Das ist schwerwiegend. Die Frauen in der Kirche sind wie ein versteckter Schatz und wir möchten helfen, ihn zum Vorschein zu bringen und zu nutzen. Die mangelnde Wahrnehmung des Wirkens von Frauen in der Kirche hat aus Sicht von Lucetta Scarafia mehrere Gründe. Sie nennt 2 davon. Erstens, dass nur die Männer Karriere machen können. Ich befürworte nicht das Priestertum der Frau und diese Art der Karriere, aber ich denke, es gibt beispielsweise Ordensfrauen, die einmal Generaloberinnen waren und genug Erfahrung und Kompetenz haben, die sie dazu befähigen könnten, ein Dikasterium der römischen Kurie zu leiten. Es gäbe Frauen, die dazu in der Lage wären, eine wichtige Rolle in vatikanischen Ämtern zu spielen. Und das, ohne den Aspekt Priestertum zu berühren. Ich glaube, wir würden andere Standpunkte einbringen. Ich denke auch, dass die Frauen gewissermaßen freier wären, denn Karriere können sie ohnehin nicht machen. Sie können ja nicht Papst werden. Das bringt viel Freiheit, auch Freiheit im Reden. Der 2. Grund für die Unsichtbarkeit der Frauen in der Kirche: Gerade Ordensschwestern nehmen das Gelübde der Demut oft sehr ernst.
Non esibiscono mai quello che fanno.
Sie stellen niemals zur Schau, was sie tun. Sie schreiben wenig, sind nicht gewohnt, von ihrem Wirken zu erzählen. Ihre Arbeit ist ein immenses, verborgenes Werk, das nur diejenigen kennen, die sie zufälligerweise im Leben treffen. Ich glaube, dass man die Arbeit dieser Ordensfrauen bekannt machen muss, weil sie wichtig ist, weil sich die Kirche ja auch darauf gründet, dass ganze Lebensentwürfe ihr gewidmet sind, wenn wir an die Nächstenliebe oder an das Gebet der Frauen denken. Und sie selbst sagen das nicht. Im Gegenteil, sie sehen es als ein Teil ihrer Sendung, sich nicht selbst dafür zu loben, ihr Wirken nicht öffentlich zu machen. Aber andere können das für sie tun. Das ist ein wichtiger Auftrag, den wir uns mit dieser Beilage stellen. So gesehen stellt sich die Frage, warum die Vatikanische Frauenbeilage eigentlich erst jetzt kommt, quasi nach Jahrhunderten stillen, allzu stillen Wirkens von Frauen in der Kirche. Lucetta Scarafia erklärt. Benedikt XVI. Hat den Direktor des Osservatore Romano, Giovanni Maria Vian, ausdrücklich darum gebeten, Frauen im Blatt schreiben zu lassen. Vian hat also zwei Journalistinnen angestellt und er hat beispielsweise auch mir Platz gegeben, die ich unter anderem Leitartikel schreibe. Das gab es nie zuvor. Und wenn man einmal einer Frau die Feder in die Hand gibt, dann öffnet sie Räume für andere Frauen. Das tun wir und wir verdanken es Benedikt dem 16. Reaktionen auf die Vatikanische Frauenbeilage kamen viele, erzählt die Journalistin, ganz besonders aus dem Ausland. Nur die Rückmeldungen aus dem Vatikan seien noch etwas lau.
Resistenze? No. Diciamo forse un po' di disattenzione.
Widerstände gab es nicht. Aber sagen wir vielleicht ein wenig Gleichgültigkeit. Wir hoffen aber, wenn wir einmal etabliert und besser bekannt sind, dann schwindet vielleicht auch dieser Vorbehalt gegen eine Sache, die von Frauen gemacht ist. Ich vertraue darauf, wenn man unsere Beiträge liest, sieht man das Gute dieser Initiative und dass es jetzt wirklich Zeit war dafür. Dann wird es auch Anerkennung geben von solchen, die jetzt weniger begeistert sind.
Anche da parte di chi adesso è meno entusiasta.
Benedikt XVI. Zwischen Weinhügeln. Am Sonntag besuchte der Papst von seiner Sommerresidenz Castel Gandolfo aus das Städtchen Frascati im südlichen Umland von Rom. Im Ortszentrum feierte er vor der Kirche St. Peter eine Messe. Pater Max Capabianca hat dem Papst zugehört.
In seiner Predigt mahnte er vor etwa 8000 Gläubigen zum missionarischen Einsatz und ermutigte besonders die Laien zu kirchlichem Engagement. Ausgehend vom Tagesevangelium von der Aussendung der Jünger erinnerte Benedikt an die Verfolgung, die Christen wegen ihres Glaubens erlitten. Jesus sendet die Apostel je zu zweit und gibt ihnen Anweisungen, die der Evangelist in wenigen Sätzen zusammenfasst. Die erste Anweisung betrifft den Geist der Loslösung. Die Apostel sollen nicht an Geld und Bequemlichkeiten hängen. Dann weist er sie darauf hin, dass sie nicht immer eine günstige Aufnahme erfahren werden. Manchmal werden sie abgelehnt werden, sie können sogar verfolgt werden. Doch das soll sie nicht beeindrucken. Sie müssen im Namen Jesu sprechen und das Reich Gottes predigen und nicht um ihren Erfolg besorgt sein. Christliche Existenz stehe, so Benedikt, in der Spannung von Identität und Offenheit. Seid untereinander geeint und seid zugleich offen, missionarisch. Steht fest im Glauben, verwurzelt in Christus durch das Wort Gottes und die Eucharistie. Seid betende Menschen, um immer mit Christus verbunden zu sein, wie Reben am Weinstock. Und bringt zugleich allen die Botschaft, besonders den Kleinen, den Armen und Leidenden. Habt einander gerne in allen euren Gemeinden, seid nicht zerstritten, sondern lebt als Brüder, damit die Welt glaubt, dass Jesus in seiner Kirche lebendig und dass das Reich Gottes nah ist.
Soweit unsere Woche in Rom. Gudrun Seiler verabschiedet sich sehr herzlich von Ihnen und wünscht eine gesegnete Zeit. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.